Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 355 ist heute dran und ich glaube, das könnte eine ganz gute Sendung werden, denn die Themen sind sehr gemixt, muss man sagen. Obwohl das Thema Windows vielleicht heute mal ein bisschen größer angezeigt wird. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft.
Gut, und ich wollte, bevor du darüber erzählst, auch die Leute begrüßen. Ja, man sollte 8 geben mit Windows 8, das ist schon richtig. Aber da werden wir mehr darüber hören, eine ganze Menge gegensätzliche Meinungen, die sich da so tun. Aber ich begrüße erstmal alle, die uns zuhören, zu Hause, unterwegs, in der Badewanne, mit dem Gassi gehen, mit dem Hund oder sonst was. Und Heinz, wen begrüßt du denn heute?
Ja, da wir gerade bei 8 sind, wollte ich jetzt gerade Achtung sagen. Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die uns zuhören. Aber der war jetzt zu platt. Trotzdem ganz herzlich willkommen zu unserer Folge 355.
Nun hören wir mal das, was der Kollege Back da eben erzählen wollte.
Ja, da bleibt mir ja auch noch alle zu begrüßen, die uns gerne zuhören. Also das will ich dann doch machen, ja. Mhm. Die Begeisterung war groß, als ich meinen Computer eigentlich hatte hier, meinen Windows 8 Computer. Es ist ein sogenannter All-in-One-Computer. All-in-One heißt, das ist der Computer, der steht da und da ist auf der Hinterseite ist der Computer eingebaut, vorne ist der Monitor. Mein Monitor ist 21,5 cm. Er hat eine fantastische Qualität. Da gibt's auch keine Pixel, die irgendwie falsch leuchten.
Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Es geistern da unterschiedliche Zahlen durch die Gegend. Irgendwann sollst du mal gesagt haben 27 Zoll. Ein andermal 21,5 Zoll. Jetzt sagst du 21,5 Zentimeter. Bevor ich jetzt wieder 1000 Anfragen bekomme von den Leuten, sag jetzt mal ganz klar, was für ein wunderbares Gerät hast du dir gekauft? Und leg ein für alle mal die Größe fest.
21,5 Zoll.
Aha, gut.
Ist die Diagonale.
Gut.
Und ich möchte eigentlich gar keine 27 Zoll haben, denn ich muss jetzt schon manchmal meinen Hals da krümmen, wenn ich von links nach rechts gucke.
Ach du Armer.
Ah ja, ja.
Aber dafür hast du doch den Hals. Denn wenn du draußen bist, dann drehst du ja auch den Kopf, wenn du irgendwo hinguckst. Ich finde es im Gegenteil ganz schlimm, wenn ich auf einen Punkt starren muss. Ich bin froh, dass ich einen 27 Zoller habe und den Kopf von rechts nach links und von oben nach unten bewegen kann.
Ja, du bist ja immer ein Zauberer.
Genau.
Du bist ja immer ein Zauberer.
Ich bin eben sportlich, ja. Halssportler.
Ja. Ja, es kann allerdings passieren, dass du wirklich vielleicht mal irgendwo was vergisst, weil du es nicht gesehen hast. Wenn das ganz außen rechts ist oder so. Naja, aber das ist überhaupt nicht das Problem. Sondern Windows 8 kam zu mir mit einer Oberfläche und da habe ich gelernt, das hieß die Metro-Oberfläche. Und diese Metro-Oberfläche, die hat mich nicht... Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Ich hätte gerne mal gesehen, was macht denn jetzt der Computer? Und ich konnte eigentlich so gut wie überhaupt damit umgehen. Ich habe nichts gesehen. Und erst als ich mir sagte, mein Gott nochmal, bisher hast du immer ein Startmenü gehabt. Bei Windows 98, bei Windows 2000, bei Windows und so weiter, wie das so weiterging. Bei Windows 7, bei Vista und jetzt sind wir bei Windows 8 und du hast kein Startmenü. Ja, wie kriegst du denn jetzt überhaupt den Zugang zu diesem Rechner? Und da habe ich dann einen anderen Hersteller bemüht, der so etwas programmiert hat. Und den habe ich dann geladen und dann hatte ich auch wieder meinen Windows-Start. Aber dieser, den ich da geladen habe, der wollte 4,99 Euro dafür haben, dass er mir ein Startmenü gegeben hat. Und dann habe ich dann mit einem gesprochen, der sagte, ja, bist du denn verrückt, das Ding zu laden? Da gibt's irgendwo anders, gibt's das umsonst und ist sehr viel besser als dieser. Ja, dann habe ich dann wieder neu geladen. Dann hatte ich dann einen Startknopf gehabt, wo ich dann in die einzelnen Maschinen einsteigen konnte. Ich habe dann natürlich gleich angefangen und habe gesagt, also Windows 8 bleibt nicht alleine da drauf und habe Windows 7 als virtuelle Maschine aufgespielt. Ich habe Windows 2000 als virtuelle Maschine aufgespielt. Ich habe Windows XP als virtuelle Maschine aufgespielt. Und vielleicht mache ich das noch mit 98, da habe ich auch noch so eine CD, dass ich mal alle Betriebssysteme da drauf habe.
Irgendwie erschreckt mich das alles, weißt du das? Warum musst du das neueste Windows-Betriebssystem haben, um alle alten als virtuelle Maschine aufzuspielen?
Ich
weiß es nicht. Macht das eigentlich Sinn, was Neues zu holen, damit man dann was Altes draufbringt, damit man auf dem Neuen die alten Sachen laufen lassen kann?
Also ich muss den Wolfgang Back ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe auf meinem Windows 7 Rechner auch eine DOS virtuelle Maschine. So aus Nostalgiegründen.
Gut.
Irgendwie, was mich ja interessiert wieder ist, dass ich die serielle Kommunikation aufnehmen kann mit meinem Lallus und dem ganzen Zeugs, was ich da gemacht habe.
Aber dann nimmst du doch ein USB-Kabel mit dem USB-Serial-Wandler und dann da braucht man doch keine alten Betriebssysteme mehr dafür.
Okay, ich habe einen USB-Serial-Wandler. Der läuft auch auf Windows 7. Hallo, dafür brauche ich die Windows 7-Maschine, weil der Windows 8-Treiber ist noch nicht da. Eine Sache, so.
Ja.
Ich habe den auch angeschlossen auf Windows 2000, weil zu dem Windows 2000 passt auch die Software, die ich damals benutzt habe, um mit der C-Control zu kommunizieren. Die passt da.
Aber dann hast du doch einfach nur ein Terminal-Programm, da braucht man doch nicht mehr. Am einfachsten Fall gehst du in die DOS-Box und machst das daraus.
Ja gut, DOS wäre noch ein Schritt weiter zurück. Aber lass mich doch mit Windows 2000 was machen.
Ja, du darfst ja. Wundere mich nur, dass man 5 verschiedene Betriebssysteme braucht, den neuesten Rechner mit dem neuesten Betriebssystem, damit man 5 alte darauf laufen lassen kann.
Okay, da sind 2 oder 3 virtuelle Maschinen sind auch da, um... Die Windows 7 brauchte ich auch für einen Scanner zu installieren, weil es keinen Treiber gab für Windows 8. Also, habe ich schon mal die 2000er und die Windows 7 virtuelle Maschine schon mal als positiv empfunden.
Ein paar Sachen muss ich dir dazu sagen, Wolfgang Back. Das Windows 8 ist ja ausgelegt auf Touchscreen. Du hast ja auch Touchscreen bei deinem Alleskönner da. Und wenn man keinen Touchscreen hat, ist man bei Windows 8 erstmal relativ hilflos, außer man geht direkt auf den Desktop und hat dann wieder eine Benutzeroberfläche, die ähnlich der alten ist. Den Startknopf, den du so vermisst, hat Microsoft entfernt, weil über Jahre ist denen vorgeworfen worden, warum muss ich erst auf Start gehen, wenn ich die Maschine ausschalten will und was soll denn dieser blöde Knopf da unten in der Ecke?
Ja, man hätte doch einen Stoppknopf dahin machen können.
Wie soll es denn anders passieren? Wie willst du denn anders weiterkommen mit dieser Metro-Oberfläche?
Die heißt auch nicht mehr Metro-Oberfläche, den Rechtsstreit mit dem Handelshaus wollten
wir Weg gehen. Ja gut, okay, die heißt heute anders, es war die Metro-Oberfläche. Ja,
aber das ist, wenn du konsequent mit Touch und Tastatur und Maus, du kannst ja, ich habe mir auch so ein kleines Ding gekauft mit 14 Zoll Bildschirm zum Mitnehmen, so unter 2 Kilo, da habe ich eben alles Mögliche dran. Ich habe da eine Maus dran, ich habe Touch, ich habe meine Tastatur, habe alles und kann denn das immer nehmen, was im Moment am bequemsten ist. Und es ist interessant zu beobachten, oder wenn ich mich selber beobachte, wie schnell man eben mal auf den Bildschirm langt und eben dann mal irgendwo drauf tippt oder eben mal wegwischt, was mit der Maus einfach zu kompliziert wäre.
Ja. Ja, das ist, manchmal ist der Bildschirm doppelt so groß, virtuell.
Ja.
So, da liegt der rechts davon liegt noch jede Menge an Informationen. Und da bist du am schnellsten mit der Hand und mit dem Finger und machst mal einmal so ein Klätzchen.
Ja, aber das mache ich doch, wenn ich irgendwo ein Tablett oder sowas habe. Wenn ich aber einen Bildschirm senkrecht stehen habe, mein Gott, dann brauche ich doch Armstützen dafür, wenn ich da laufend da hin und her schieben oder sonst was muss.
Nein, so oft ist das gar nicht, Wolfgang. Du hängst nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm rum. Du arbeitest ganz normal an sich. Bloß dann siehst du irgendwas auf dem Bildschirm, willst das mal eben irgendwo hinschieben. Dann hast du zack, dann ist das weg. Das ist nicht die Arbeitsweise so konsequent am Bildschirm wie am Tablett. Du arbeitest im Prinzip wie an einem normalen Rechner, wie du es gewohnt bist. Du bist eben so antrainiert. Bloß, wenn du weißt, du kannst auf dem Bildschirm touchen und eben was rüberziehen, machst du es auch.
Und Samstag, bevor du Feierabend machst, kannst du erkennen, was du montags auf dem Butterbrot hast, weil das alles noch auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Also bei meinem war direkt ein Mikrofasertuch dabei, damit man auch den Bildschirm schön sauber machen kann.
Also, ich meine, darüber kann man sicherlich trefflich diskutieren, aber Jim Wong, der Chef von Acer, der hat ja schon im Dezember angefangen zu meckern und zu motzen. Und der hat jetzt auch wieder gesagt, dass die Menschen nach seiner Erfahrung und der Erfahrung seines Unternehmens das Windows 8 System einfach nicht verstehen würden. Es ist nicht so, dass es intuitiv ist, sondern sie müssen sich heranlernen. Und das ist das große Problem. Und die bauen jetzt Center auf in verschiedenen Ländern, wie in zum Beispiel in Holland, weiß ich es, in Italien, Australien, ich glaube England auch. Dort sollen dann Maschinen stehen und da sollen die Leute hingehen können und sollen lernen können, wie man Windows 8 bedient. Das macht der Chef von Acer, muss man sich mal überlegen. Also die merken schon, dass da irgendwas schief läuft. Die schieben die Schuld natürlich wieder auf die PC-Hersteller. Das heißt, die bringen ein neues Betriebssystem auf den Markt und geben an wie 1000 nackte Affen, dass das in der ersten Woche 40 Millionen Mal verkauft wurde und Windows 7 überholt hat und so weiter. Aber es hat nicht zu einem Boom geführt, der die Hardware-Wirtschaft wieder beflügelt, sondern da tut sich nichts. Aber da sind die Hardware-Hersteller dran schuld, weil die keine hochwertigen Geräte auf den Markt gebracht haben, die mit dem Touchscreen zurechtkommen. Und die sagen wieder, naja, wenn wir hochwertige Geräte bringen, dann kommen die Leute, gucken die sich an und anschließend gehen sie woanders hin und kaufen wieder billige. Also offensichtlich passt Windows 8 noch, zumindest noch nicht ganz in diese Welt hinein, weil es von dem Konzept her, ob es zu früh ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es heute noch nicht richtig.
Das glaube auch, dass es nicht zu früh ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht richtig sein.
Also ich bin dann nicht so mit euch einer Meinung. Es ist gewöhnungsbedürftig, Windows 8. Weil es eine andere Bedienphilosophie hat als Windows 7 bisher. Aber muss das deswegen falsch sein? Denn die Idee, die Microsoft dahinter hat, ist ja, ich habe eine einheitliche Benutzeroberfläche, egal ob ich jetzt auf dem Tablet bin, ob ich auf dem Mobiltelefon bin, auf dem Laptop bin oder ob ich auf dem Home-Bildschirm, auf dem großen Bildschirm bin. Ich habe immer wieder ein Gefühl, dass ich die gleiche Benutzeroberfläche hat.
Heinz, das ist die Idee. Die Idee ist ja schön, aber du hast doch grundsätzlich andere Hardware darunter, mit anderer Leistungsfähigkeit darunter. Das ist nicht nur die Geschwindigkeit, das sind die Schnittstellen. Das eine hat WLAN und Bluetooth und das andere hat es eben nicht. Das ist doch immer was anderes. Ich meine, wir machen doch auch nicht unsere Mopeds, unsere Fahrräder, unsere Kinderroller, unsere LKW und unsere PKW gleich in der Bedienung. Trotzdem kommen die Menschen damit zurecht. Die fahren mit dem PKW in die Firma, steigen um auf dem LKW, fahren damit los und am Wochenende mit dem E-Bike durch die Gegend. Das ist auch ein anderes Konzept. Die Menschen sind doch nicht so blöd dazu. Man versucht hier etwas zu vereinheitlichen, was nicht zu vereinheitlichen ist. Und da, wenn man darauf vertraut, auf meinem großen Computer zu Hause und auf meinem Flachmann, den ich mitnehme und auf meinem Mobiltelefon, überall die gleiche Oberfläche, dann fällt man nämlich gerade herein, weil das eben nicht so ist. Es ist ja nur der Schein der Gleichheit.
Also wenn ich die gleiche Oberfläche überall haben will und ich habe hier meinen 21,5er Monitor jetzt nochmal erwähnt.
Sehr gut.
Und will das Ganze auf einem Smartphone haben. Ja, was passiert aus den Icons, wenn ich die ganze Oberfläche auf dem Smartphone haben will? Dann ist das ein Mini-Anzeige, mit der ich eigentlich überhaupt nichts anzeige.
Nein, auf deinem 21 Zoller siehst du auch immer nur einen Teil des Bildschirmausschnitts und schiebst mit dem Finger dann dich in die Ecke, in die du gerne möchtest, also wo die Kacheln sind, die du gerne haben möchtest. Plus der Ausschnitt, den du auf dieses große Fenster siehst, ja, der ist eben dann nicht mehr 21 Zoll, der ist dann eben gleich nur 5 Zoll oder 4 Zoll oder noch kleiner.
Ja, aber was passiert denn mit dem Smartphone? Was sehe ich denn da?
Die Kacheln. Etwas kleiner als sie sind, du siehst aber weniger Kacheln auf dem Bildschirm, als natürlich auf dem großen Bildschirm siehst. Und du siehst auf deinem Bildschirm auch mehr Kacheln, als ich auf meinem 14 Zoll Bildschirm.
Ja, mit den Kacheln habe ich auch mal ein Problem. Ich finde das schrecklich, was da angezeigt wird. Das ist sowas von primitiv, was da angezeigt wird. Da steht da Reisen, steht da drauf, ein dicke Fläche, dicke Kachel, Reisen. Da drückst du da drauf auf Reisen und da kommt ein Angebot, was wo du hinreisen kannst. Und dann drückst du irgendwo drauf, da steckt überhaupt nichts dahinter. Also da war ich so enttäuscht.
Ja, du kannst den sogenannten die Kacheln, die du brauchst, kannst du ja dahin schieben, wo du sie haben willst.
Ja, da müsstest du sie ja alle löschen.
Kannst du. Oder wegschieben. In die Ecke, wo du sie ganz selten siehst.
Oder das, du hast doch in der virtuellen Maschine Windows XP. Nimm das.
Ja, oder 98.
Ja.
Das ist da zum Beispiel ein Riesenvorteil der Virtualisierung, den ich immer wieder erzähle. Das war auch das Erste, was ich bei meinem neuen Rechner gemacht habe, als heute Mittag kam. Der kriegte erstmal einen Hypervisor drauf, damit ich denn jetzt, also Ubuntu habe ich schon installiert. Mal sehen, was jetzt noch da drauf kommt.
Ja, Ubuntu, ich habe es schon überlebt. Die sind in eine Richtung marschiert, die mir gar nicht gefällt. Aber da habe ich keine virtuellen Maschinen, mit denen ich ältere Versionen oder andere Linux-Distributionen habe. Da ist ein Linux drauf. Und wenn ich aus irgendeinem Grund mal einen neuen Kernel brauche oder so etwas, aber da habe ich nicht diesen ganzen Kram. Ich kann mir da auch eben verschiedene Benutzeroberflächen da drauf laden, was mir genehm ist, was mir gefällt. Von einfach bis kompliziert. Von schnörkellos bis aufgeblasen und clicky bunti, wo ich nicht mehr weiß, sitze ich vor einem Windows-Maschine oder ist das noch ein richtiger Linux-Rechner? Die Freiheit ist da. Wenn das jemand vereinheitlichen wollte, naja, dann haben wir den Sozialismus im Computer. Das, denke ich, ist mit Sicherheit der falsche Weg. Aber
egal. Ich brauche die Virtualisierung auch für andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel Sachen für die TV-Sendungen vorbereite oder mache sonst irgendwelche Tests, dann passiert das nicht auf dem Computer, dann mache ich mir eben eine virtuelle Maschine oder habe eine virtuelle Maschine, die klone ich
dann.
Das
ist doch klar, Heinz.
Und dann wird dann erstmal darauf rumexperimentiert und wenn es nichts war, dann fliegt die eben weg.
Ja, das ist doch klar. Das ist doch eine feine Sache.
Ja.
Aber wir sollten vielleicht auch noch mal etwas anderes ansprechen. Wir haben ja schon sehr oft und schon früher über den sogenannten Staatstrojaner oder Bundestrojaner gesprochen. Und ich habe erst vor 2 Wochen wieder gesagt, dass jetzt von unserem Staat eine Software gekauft worden ist für viel, viel Geld. Und jetzt ist etwas passiert, das hat mich doch aus den Socken gehauen. Da gibt es im Internet eine Plattform, die heißt frag-den-staat.de von der Open Knowledge Foundation. Und die haben ein Gutachten der Bundesanwaltschaft veröffentlicht. Das stammt aus dem Oktober 2010. Wir haben Januar oder Februar 2013. So, das stammt aus dem Oktober 2010. Und da sagt die Bundesanwaltschaft ganz klar, dass sie einen Staatstrojaner für nicht verfassungsgemäß hält. Dieses Gutachten ist irgendwo erstellt worden von der Bundesanwaltschaft und dann von unseren Politikern so versteckt und geheim gehalten worden. Das ist doch eine unglaubliche Sache. Ich finde, sowas darf einfach nicht passieren. Ich bin den Leuten dankbar, die sowas hier rausbringen. Auch netzpolitik.org zum Beispiel, die haben sich auch da drauf gesetzt und haben auch schon Teile daraus veröffentlicht. Ich glaube, sogar den ganzen Text haben sie vor 2 Wochen online gestellt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass das Bundesverfassungsgericht ja die TKÜ gekippt hat und dass man jetzt an einer neuen bastelt und dass unabhängig davon, ob es legitim ist oder ob es nicht legitim ist, jetzt die Software angeschafft worden ist, mit der man diese Finisher oder FinSpy heißt die Software, mit der das Bundeskriminalamt diesen, Staatstrojaner quasi verteilen kann. Die haben den als Vollversion gekauft, obwohl sie nicht den vollständigen Quellcode mitbekommen haben. So, und wollen jetzt parallel dazu, dass sie jetzt schon eigentlich gegen die Verfassung eine Software, die sie nicht verwenden dürfen, mit Steuergeldern angeschafft haben, wollen sie jetzt noch den eigenen Trojaner, den sie schon seit 4 Jahren entwickeln, weiterentwickeln. Auch hier geben sie wieder Steuergelder aus für etwas, was sie laut unserer Verfassung und laut dem Gutachten nicht einsetzen dürfen. Sag mal, was soll der Scheiß eigentlich? Warum werden Steuergelder einfach so veruntreut? Anders kann ich es gar nicht sagen. Wenn ich es nicht einsetzen darf und wenn das Gutachten vorliegt, dann darf man doch hier bitteschön vom Bundeskriminalamt nicht mehr die Software kaufen und Geld für die Entwicklung ausgeben. Da muss da erstmal die gesetzliche Grundlage dafür da sein, bevor man sowas macht.
Das ist Investition in die Zukunft.
Also dieses Strategie- und Forschungszentrum Telekommunikation, wie sich das nennt, hat immerhin 30 Planstellen.
Ja, das muss man sich überlegen.
Und die sollen per Definition eine grundrechtsschonende Alternative zur Quellen-TKÜ entwickeln.
Ja. Ja. So, an, wenn, ne, die Leute ja nun davon überzeugt wären, dass das, was sie tun, ehrlich, anständig, richtig und gesetzeskonform wäre, dann hätte man doch das Gutachten der Bundesanwaltschaft, das ist ja nur eine Nummer, die Bundesanwaltschaft, hätte man das doch nicht jetzt erstmal von 2010 bis jetzt geheim gehalten und erst auf einer Anfrage der SPD dann die Sachen veröffentlicht. Irgendwas stinkt doch hier. Darf denn sowas sein? Das sind alles Steuergelder. Und was hier gemacht wird, das ist einfach nur für nichts, für lau. Oder will man die widerrechtlich doch einsetzen? Oder was will man denn hier? Ich denke, die müsste man in den Knast stecken. Oder so Schadensersatz verurteilen oder sonst was, die so einen Kram machen. Das darf einfach nicht sein in einer Demokratie, dass Staatsorgane Dinge entwickeln, produzieren, anschaffen und einsetzen gegen ein Gutachten der Bundesanwaltschaft, gegen unsere Verfassung. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben.
Tja, hast du das schon mal erlebt, dass Leute, die sich da so vergangen haben, dass die irgendwie auch Konsequenzen
haben? Das ist doch das Problem. Das ist doch auch bei großen Bauvorhaben und allen möglichen Sachen. Guck mal nach Berlin. Da frage ich mich doch, was ist da eigentlich los? Das ist doch eine Glosse. Ich meine, wenn man das als Theaterstück im Irrenhaus aufführen würde, da würden die Leute alle sagen, ja schön, habt ihr fein gemacht, ihr wisst ja nicht anders. Aber hier passiert es in der Bundeshauptstadt. Sag mal, ich weiß es nicht, nein, ich begreife es einfach nicht. Wenn die Leute wirklich mit ihrem Privatvermögen haften müssen für den Scheiß, den sie bauen, so wie jeder, der in einer der Privatwirtschaft tätig ist, dann sieht die Welt anders aus. Aber die können doch quasi straflos. Da werden rausgeschmissen, kriegen eine Abfindung, dass sie ihr Leben lang nichts mehr tun müssen und sind die guten Leute. Ja, sag mal, wo sind wir denn hier? Ja, ich weiß es ja. In Deutschland, wo noch viel zu tun ist.
Aber es gibt auch positive Sachen in Deutschland.
Ja, du meinst jetzt Stuttgart 21, ja?
Nein, ich wollte mal über was Technisches reden zwischendurch.
Ach so, ich dachte schon. Das habe ich ja auch vorher gesagt mit Stuttgart 21, weil auch da interne Papiere schon da waren. Da war schon vor über 2 Jahren bekannt, dass die Kosten auf etwa 8 Milliarden steigen würden. Auf knapp 7 haben sie bis jetzt zugegeben. Mal sehen, wenn sie den Rest zugeben. Aber Entschuldigung, Heinz, du wolltest was Wichtiges sagen.
Nein, das ist ja auch wichtig, was du sagst. Aber ich dachte, wir wären mit dem Thema durch. Und zwar, wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft. Kommunikationsgesellschaft braucht schnelle Datennetze. Wir haben zwar schon bis auf ein kleines Dorf im Westerwald schnelle Datensätze.
Danke.
Aber die Kapazität der weit verbreiteten Kupferleitungen ist irgendwann zu Ende. Die Backbones heute, also die großen Datenautobahnen, sind ja schon optisch. Aber um mit der Optik auch ins Haus zu gehen, sind an sich die ganzen Bauteile, die man dann braucht und Übergangsstellen, die man braucht, viel zu teuer. Deswegen hat man jetzt an der TU Berlin und dem IHP Leipzig angefangen, mal opto- oder photonisch integrierte Schaltkreise zu bauen. Das hört sich jetzt unheimlich kompliziert an. Was die gemacht haben, die Wissenschaftler, die haben einen Modulator erstmal gebaut, der immerhin 25 Gigabaud kann und dabei nur 200 Femtojoule pro Bit braucht. Also eine 200
Femtojoule pro Bit.
Ich habe das nicht ausgerechnet, das war mir viel zu kompliziert. Das ist jedenfalls sehr, sehr um Faktor 10 ungefähr sparsamer als das, was wir bis heute bauen können. Was die machen, ganz bestimmte Lichtfrequenzen werden, oder ja, Infrarotlicht wird von Silizium im Prinzip nicht gesehen oder ist durchsichtig dafür. Deswegen kann man sehr, sehr kleine optische Strecken auf Silizium bauen. Silizium deswegen, es ist eine bekannte Technologie. Unsere Chips heute sind auch Silizium-Chips, die elektrische Signale verarbeiten. Und also man kennt die ganzen Herstellungsprozesse, um so etwas zu machen. Denn anders wären die Prozessoren und sowas, was man heute hat, ja nicht zu handeln. Diese photonischen Schaltkreise, die werden also auf diese Chips auch aufgebracht. Das sind einfach andere Konstellationen des Siliziums. Und man kann, das wird immer gerne in amerikanischen Filmen falsch übersetzt, dass dann Silikontransistoren hat.
Ja, wer weiß, woran diese Schweinigel denken.
Die haben das falsche Wörterbuch. Okay, also um diese hohe Übertragungskapazität, dann braucht man eben die neuen Innovationen. Man geht damit auf den Chip, auf ganz extreme Kurzstrecken. Die optischen Leiter, die man auf den Chip bringt, haben einen Biegeradius von 5 Mikrometer. Also man kann dann sehr schnell auch um die Ecke denken. Und man kann die so modulieren, dass man eben einen Ausschalteffekt hat, wie man es beim elektrischen kennt. Los, man braucht eben weniger Energie und man ist wesentlich schneller, als wenn man es nur in Silizium machen würde, also nur aus Transistoren bauen würde. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Silizium als Grundbaustein. Man kennt die Verfahren und man kann auf einem Wafer oder auf einem Chip beides vereinen. Man kann also elektrisch Steuersignale eingeben, kann aber denn den Hauptdatenstrom optisch laufen lassen und hat denn so das Beste aus beiden Welten.
Muss man das unbedingt über, ich sag mal, optische Leiterbahnen führen oder kann man das auch frei über den Chip führen?
Ja, wenn man kann kurze Strecken natürlich frei machen, weil man Silizium ja durchsichtig machen kann für das Licht, wenn es gerade ausgeht. Wenn du um die Ecke willst, ist das mit frei ein bisschen kompliziert.
Da muss man einen Spiegel nehmen, klar.
Nur, man nimmt kleine optische Spiegel, sogenannte eindimensionale photonische Kristalle, wobei ich kenne kein eindimensionales etwas. Alles, was irgendwas darstellen muss, muss dreidimensional sein. Aber ist egal. Wollen wir nicht so sein. Das ist ein eindimensionaler photonischer Kristall, der als Spiegel genommen wird zum Umlenken der Signale. Oder man nimmt eben diese Lichtwellenleiter, diese Mikrowellenleiter, die mit 5 μ Radius gehen und kann dann damit die Signale auch lenken und kann dann da auch relativ komplexe Schaltungen, auch Logiken, optische Logiken aufbauen. Und wenn die so weiterarbeiten, die Wissenschaftler, dann kann es auch sein, dass wir mal größere optische Chips kriegen oder größere Funktionalitäten auf einen optischen Chip kriegen und dann in eine andere Rechengeschwindigkeiten reinkommen, als das mit dem Silizium heute üblich ist. Wie das denn mit der Miniaturisierung aussieht, das weiß ich einfach nicht. Denn man kommt ja rechnerisch mit einem Schalttransistor mit 5 Atomen hin, also mit 2 Gates, 3 Gates und 2 Isolatoren. Das würde mit Optik dann wahrscheinlich etwas anders aussehen. Man müsste vielleicht in andere Konzepte gehen. Und es kommt natürlich aus der anderen Ecke auch noch was aus der Forschung. Das sind die Forschungen, die an Quantencomputern gemacht werden. Wobei ja nicht denn da Schaltzustände genommen werden, sondern die Spins der Elektronen zum Beispiel, die ja dann in 2 verschiedenen Richtungen sein können. Man hat also mehr als eine Information. Also Stillstand rechts rum, links rum hat man schon 3 Informationen und kriegt dann damit viel mehr Zustände dran. Und
ja gut, aber das hat ja jetzt mit der Optik erstmal nichts zu tun.
Das kommt aus der anderen Richtung rein.
Technologie.
Ja, das ist eine ganz andere Technologie. Wo das letztendlich drauf hinausläuft, weiß ich nicht. Sicherlich werden wir in der Übertragungstechnik die Optik sehr, sehr schnell auch im praktischen Einsatz sehen. In der reinen Rechnerarchitektur wird es wahrscheinlich etwas anders laufen. So, ich weiß nicht genau, wie lange die Leute mit ihren Quantencomputern bauen. Wenn sowas mal marktreif ist, dann wird es im Rechner anders aussehen, als wir uns das heute vorstellen können.
Und Heinz, wir haben das dann bei uns im Shop beim Thomas Ritter. Sobald die optischen Computer und Quantencomputer da sind, verspreche ich, dann werden wir die auch anbieten.
Das ist eine super Idee. Ja.
Und ich kann dem Heinz nur sagen, die eindimensionale Sache, das ist ein Punktübertragung.
Naja, dann hast du ein Punkt hat ja auch schon eine Ausdehnung, sonst würdest du ihn ja nicht sehen. Das ist ja nur ein ideeller Punkt, ein gedachter.
Aber den kann man so klein machen, dass es nur eine...
Ja, aber ein Atom ist ja schon dreidimensional.
So, jetzt müssen wir aber irgendwie...
Ja, ich habe ja schon den Thomas Ritter angesprochen, aber keiner will unsere Zuschauer in den Shop lenken, also mache ich das. Und dann könnt ihr jetzt Tschüss sagen.
Und Tschüss.
Und Tschüss. Und bis dann.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.